beispielsweise Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. In München hat am Abend eine Frau in der Nähe der Theresienwiese zwei Menschen mit einem Messer angegriffen und sie leicht verletzt. Die 30-jährige Angreiferin wurde kurze Zeit später von der Polizei niedergeschossen. Sie starb nach einer Notoperation im Krankenhaus. Bei den Verletzten soll es sich um einen 56 Jahre alten Mann und eine 25 Jahre alte Frau handeln. Das Motiv der Angreiferin ist noch unklar. In Israel haben am Abend wieder tausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu protestiert. Sie forderten eine Waffenruhe im Gazakrieg, um die Freilassung der verschleppten Geiseln zu erreichen. Nach israelischen Angaben hält die Terrororganisation Hamas noch immer 55 Menschen fest. Mindestens 31 von ihnen sollen tot sein. US-Präsident Trump hat angeordnet, 2000 Nationalgardisten nach Los Angeles zu entsenden. In der Stadt hat es wiederholt Proteste gegen die US-Einwanderungsbehörde gegeben. Diese hatte bei Razzien zahlreiche Migranten festgenommen. Aus Los Angeles Andreas Hein.
Am Samstag hatte sich die Situation weiter hochgeschaukelt. Demonstranten protestierten lautstark gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und blockierten Straßen. Die Polizei setzte Blendgranaten und Tränengas ein. Bilder von vor Ort zeigen vermummte Menschen und ein brennendes Auto gegenüber Dutzende Polizeiwagen. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, wirft der Einwanderungsbehörde vor, mit den Razzien Chaos angerichtet zu haben.
In Berlin-Lichtenberg ist am Abend ein 66-jähriger Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll er von einem 40-jährigen Mann vor einem Supermarkt attackiert worden sein. Polizisten konnten den Tatverdächtigen wenig später in der Nähe festnehmen. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Opfer wurde notoperiert. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Der Berliner Karneval der Kulturen erreicht heute Nachmittag mit dem traditionellen Umzug seinen Höhepunkt. Zum ersten Mal befindet sich die Strecke nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain. Grund sind Bauarbeiten. Die Teilnehmer werden auf der Frankfurter Allee und der Karl-Marx-Allee unterwegs sein. Der Umzug startet um 13.30 Uhr. Fast 70 Gruppen mit rund 4000 Akteurinnen und Akteuren sind laut Veranstalter in diesem Jahr dabei. An der Strecke werden etwa 650.000 Menschen erwartet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sehr wechselhaft mit vielen Wolken, ab dem Mittag verbreitet Schauer und Gewitter, maximal 17 bis 21 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 12 und in Lübben im Spreewald 13 Grad. Böiger Wind aus Südwest. Morgen Pfingstmontag dicht bewölkt mit leichtem Regen, der später zunimmt. Selten sonnig bei nur noch 16 bis 19 Grad. Die Zeit 7.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Peacekeeper des Jahres. Was machen Deutsche in internationalen Friedenseinsätzen? Musik. 2013 rief die deutsche Bundesregierung den Tag des Peacekeeping ins Leben, um deutschem Personal in internationalen Friedenseinsätzen Wertschätzung und Dankbarkeit auszudrücken. Gerade haben die verantwortlichen Bundesministerien wieder je drei Soldatinnen und Soldaten, Polizistinnen und Polizisten sowie zivile Expertinnen und Experten ausgezeichnet. Eine von letzteren ist Cornelia Taylor. Sie ist stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo. Guten Tag, Frau Taylor, und herzlichen Glückwunsch.
Guten Tag, Frau Mattei, und herzlichen Dank.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Was bedeutet diese Auszeichnung als Peacekeeperin des Jahres Ihnen?
Das war natürlich eine große Ehre. Ich mache diesen Job ja aus Überzeugung, schon seit Jahren. Aber es ist natürlich was anderes, wenn das eigene Land sagt, wir sehen dich, wir sehen deine Arbeit und wir erkennen das an. Das ist eine Auszeichnung der Motivation und natürlich auch der Arbeit aller Peacekeeper.
Peacekeeper, da stellen sich viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich Blauhelme vor, also Soldatinnen und Soldaten. Aber Sie sind eindeutig Zivilistin. Wie arbeiten Sie für den Frieden?
Ja, gut, dass Sie das mit den Blauhelmen ansprechen. Das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Und vielleicht als kleine Anekdote, also auch wir Zivilisten dürfen ab und zu mal die Blauhelme tragen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, damit sieht man als Zivilist dann doch manchmal etwas komisch aus, wie ein verrutschter Pilz auf dem Kopf. Meine Arbeit als Zivilist ist natürlich nicht das gleiche wie militärischer Beobachter oder Soldaten, die eben zum Friedenssichern dabei sind, sondern wir sind dabei, unterschwellige Konfliktursachen zu bearbeiten. Vielleicht kann ich da mal ein paar Beispiele geben, was macht man denn, wenn in einem Land, wo es ein Friedensabkommen gab, auf einmal Tausende von Soldaten gibt, die Jobs brauchen und neue Perspektiven? Wenn die nicht integriert werden, hat man direkt ein neues Problem. Oder was macht man, wenn es keine rechtsstaatlichen Grundlagen gibt in einem Land? Vielleicht, weil lange Jahre lang diese Strukturen nie bestanden hatten. Da kommen dann Zivilisten mit ins Spiel. Also zum Beispiel habe ich im Südsudan oder in Afghanistan mit daran gearbeitet, Polizisten, Juristen, Richter oder Parlamentarier auszubilden, um genau an diesen Ursachen mitzuarbeiten.
Sie haben einige Stationen Ihrer beruflichen Laufbahn gekennzeichnet. Heute sind Sie stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo, wie gesagt, haben die Mission auch ein Dreivierteljahr lang kommissarisch geleitet. Jetzt wird nicht jede Hörerin, nicht jeder Hörer wissen, was die OSZE eigentlich ist. Könnten Sie uns aufklären?
Die OSZE ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit Sitz in Wien. Die hat aber tatsächlich auch diverse Friedensmissionen, Friedenseinsätze, unter anderem auch im Kosovo, und zwar schon seit dem Jahr 1999, und arbeitet da, hat ein sicherheitspolitisches Mandat, also anders als zum Beispiel Teile der UN, nicht entwicklungstechnisch, sondern wirklich mit Blick darauf, wie kann man das Land stabilisieren, wie kann man verhindern, dass der Konflikt wieder ausbricht, wie kann man ein Frühwarnungsmandat wahrnehmen, um dafür zu sorgen, dass die zivile Bevölkerung dort weiterhin in Frieden leben kann.
Warum ist die Stabilisierung nach so vielen Jahren immer noch nötig? Also welche Konflikte sind es, die Kosovo unfriedlich machen?
Vielleicht kann ich zunächst einmal klarstellen, weil viele Hörer in Deutschland häufig mit dem Kosovo tatsächlich noch diesen Konflikt assoziieren. Natürlich ist die Situation im Jahr 2025 ganz anders als 1999. Wir haben im Kosovo Institutionen, die funktionieren. Es gibt eine stabile Regierung oder gab es bis zu den Wahlen im Februar. Es gibt friedliche Wahlen. Das Land ist in Wahrheit ein Ziel von Touristen geworden. Also es ist eine andere Lage als 1999. Aber die politische Situation ist tatsächlich nach wie vor verfahren. Es gibt eine ungeklärte Statusfrage. Die Regierung in Pristina pocht auf internationale Anerkennung, hat 2008 die Unabhängigkeit erklärt. Die Regierung in Belgrad verweigert das. Die OSZE bewahrt da Statusneutralität, also wir sind da impartiell. Aber natürlich führt das zu Spannungen im Land. Und man sieht mittlerweile auch vermehrt, gerade im Norden des Landes, beschwert sich die kosovarisch-serbische Minderheit, dass sie zum Beispiel keine Leistungen des Staates mehr erhalten oder nur noch vermindert, dass sie sich isoliert fühlen und alleingelassen fühlen. Und diese Spannungen tragen dazu bei, dass es auch geopolitisch potenzielle Implikationen gibt. Und da arbeiten natürlich viele Akteure dran, nicht nur die OSZE, sondern auch die EU, die daran arbeitet, die Normalisierung der Beziehungen voranzutreiben, die NATO durch die Mission KFOR, die vielleicht vielen deutschen Hörerinnen und Hörern bewusst ist. Ja, und aus diesem Grund sind wir nach wie vor im Kosovo.
Wie kann es denn gelingen, aus einer Position des Unparteiischen heraus einen Konflikt vermutlich nicht zu beseitigen, sondern zu managen. Mir kommt es vor, so wie Sie es beschreiben, eine Sisyphus-Arbeit.
Manchmal fühlt man sich tatsächlich wie ein Sisyphus und muss sich selber daran erinnern, was die Motivation ist und auch das höher gelegene Ziel. Natürlich ist die Arbeit hochpolitisch. Man kann das einfach nicht in Isolation sehen. Also deswegen ist es auch sehr wichtig, dass zum Beispiel der Missionsleiter häufig auf Botschafterlevel gut vernetzt ist, der sich eng abstimmt mit den Botschaften vor Ort, mit NATO habe ich eben schon erwähnt, mit der EU, natürlich auch mit den Regierungen auf beiden Seiten sozusagen. Und man versucht, die Ziele im Auge zu behalten, die zum Beispiel durch den EU-Dialog gesteckt wurden, diese Normalisierung der Beziehungen. Aber dazwischen liegen in der Granularität viele der Details, an denen die OSZE arbeitet. Als Beispiel, wir arbeiten daran, mit Jugendgruppen auf beiden Seiten durch Dialog wieder eine Art Normalität herzustellen. Dass diese zwei Gruppen, die sich überhaupt nicht begegnen im täglichen Leben, näher kommen, Gemeinsamkeiten feststellen und auch Perspektiven entdecken, wie man gemeinsam und miteinander leben kann.
Die Mitglieder der OSZE reichen ja von Nordamerika über Europa bis zu den ehemaligen Staaten der Sowjetunion. Das heißt, ihr Arbeitsumfeld, das ist multinational und viele Menschen aus sehr unterschiedlich geprägten Ländern und Kulturkreisen sind daran auch beteiligt. Die Mission ist immerhin 500 Menschen stark, hatten Sie mir vorab gesagt. Wirft denn das auch Konflikte auf, die Sie zum Beispiel managen müssen?
Es gibt auf jeden Fall innerhalb der Mission Konflikte, wie es sie in jeder Organisation oder in jedem Business auch gibt. Aber natürlich ist diese Vielfalt von Nationen und Vielfalt von Arbeitsweisen und Herangehensweisen nochmal besonders herausfordernd. Wir haben insgesamt so um die 100 internationale Mitarbeiter. Der Rest sind lokale, örtliche Mitarbeiter aus dem Kosovo, sowohl Kosovo-Albaner als auch Kosovo-Serben, als auch Mitglieder von anderen Minderheiten. Und da gibt es schon ab und zu Reibungspunkte. Allerdings muss ich sagen, es gibt schon so etwas wie einen intrinsischen Geist der OSZE, dass sich die Mitarbeiter verpflichtet fühlen, dass sich die Mitarbeiter diesem Mandat der Friedenswahrung und der Konfliktprävention verschrieben haben. Und es gibt auch einen gewissen Stolz, der sich tagtäglich durch die Arbeit zieht. Und falls es mal Meinungsunterschiede gibt oder Unstimmigkeiten, dann kann man es schon schaffen, die Leute wieder darauf einzufahren.
Nun ist ja auch Russland immer noch Mitglied der OSZE. Sind auch Russen bei der Mission im Kosovo beteiligt?
Wir haben tatsächlich eine russische Mitarbeiterin. Also tatsächlich gibt es russische Mitarbeiter ja auch bei den Missionen.
Ist das ein heikler Punkt? Wie geht man damit um?
Damit haben Sie das Thema wieder angesprochen, dass natürlich alle Aspekte der Arbeit immer einen gewissen politischen Gesichtspunkt haben. Wir sehen die Person dahinter. Wir sehen die Tatsache, dass auch Russland als Teilnehmerstaat der OSZE Mitglieder oder Teilnehmer der OSZE entsendet. Und wenn es diese, ja, es gibt teilweise Probleme mit Einreise zum Beispiel. Das liegt dann aber eher am Host State, also am Kosovo zum Beispiel. Das sind logistische Probleme, die wir auch teilweise auf diplomatischer Ebene lösen müssen. Wir sehen es auch als Möglichkeit, die Kommunikation zwischen allen Teilnehmerstaaten aufrechtzuerhalten.
Frau Taylor, die Bundesregierung zeichnet, wie gesagt, nicht nur zivile Expertinnen und Experten aus, sondern auch Soldatinnen, Soldaten, Polizistinnen, Polizisten. Sie haben vorhin bereits die KFOR im Kosovo genannt. Sind die auch Teil von Friedensmissionen oder begegnen Sie Soldatinnen, Soldaten, Polizistinnen, Polizisten auch bei Friedensmissionen als Teil von Friedensmissionen?
Ja, auf jeden Fall. Das Kosovo ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil da die Missionen tatsächlich immer schon getrennt waren. alle zwar unter der Dachresolution des UN-Sicherheitsrates, aber nicht, sage ich mal, in einem Gebäude oder in einer Mission. Aber ich war zum Beispiel auch lange im Kongo bei der MONUSCO, einer der UN-Friedensmissionen. Und da gab es Tausende von Soldaten, die natürlich fester Bestandteil der Friedensmission waren und mit denen wir auch als Zivilisten tagtäglich und auf engste Weise zusammengearbeitet haben. Als Beispiel, ich habe mehrere Jahre als Menschenrechtsbeobachter oder Experte für die MONUSCO gearbeitet und da war es einfach unmöglich, unser Mandat auszuführen, ohne die Unterstützung des Militärs zu haben. Dafür musste man in Militärhubschraubern in die entlegenen Regionen fliegen. Man hatte vor Ort Eskorten, die uns beschützt haben, aber die auch im Endeffekt das Mandat ausgeführt haben, wenn wir zum Beispiel als Beobachter gesagt haben, hier an diesem Ort besteht erhöhter Schutzbedarf, wir brauchen Patrouillen, wir brauchen Leute, die Frauen zum Beispiel dabei begleiten, dass sie im Wald unbehelligt Feuerholz sammeln können oder zum Brunnen gehen können. Das war so das Zusammenspiel zwischen Zivilisten und Militärs.
Ist das so die Manifestation dieses vernetzten Ansatzes, den ja gerade die UNO geprägt hat und auch die deutsche Außenpolitik sich zu eigen gemacht hat? Also wo dann Diplomatie, Militär, Entwicklungshilfe und andere Akteure zusammenarbeiten?
Diesen vernetzten Ansatz sehen wir tatsächlich alltäglich vor Ort und leben auch diesen vernetzten Ansatz. Das fängt damit an, wie ich ja eben schon sagte, dass man eng mit dem Militär zusammenarbeitet. Aber wir achten auch darauf bei der Auswahl unseres Personals zum Beispiel, dass es diese Vielseitigkeit an Hintergrundwissen gibt. Wir haben viele ehemalige Polizisten bei der OSZE, aber in vielen Missionen, zum Beispiel in Afghanistan gab es einen bei der EUPOL, also der EU-Polizeimission in Afghanistan gab es einen Polizeipiller und einen Zivilistenpiller, die aber tagtäglich zusammengearbeitet haben und ohne das Zusammenspiel dieser Kompetenzen kommt man im sicherheitspolitischen Ansatz alleine nicht weiter. Und vielleicht da auch noch ein Wort über das ZIF, das
Zentrum für internationale Friedenseinsätze hier in Berlin.
Das Zentrum für internationale Friedenseinsätze in Berlin, genau. Man kennt es tatsächlich häufig nur als Akronym, aber die sind sozusagen meine Arbeitgeber, meine Entsendeorganisation. Die sind aber auch ein Kompetenzzentrum. Und da muss man ganz eindeutig sagen, ohne diese Ausbildung vor Entsendung in das Einsatzgebiet wäre man sehr viel schlechter ausgebildet. Und das ZIF baut eben auch darauf, genau diese vernetzten Ansätze herauszustreichen und dafür zu sorgen, dass Zivilisten, die vielleicht vorher nie mit der Polizei zusammengearbeitet haben oder mit dem Militär, sich gegenseitig im Lernen unterstützen und eben auch herauszufinden, warum die andere Perspektive so wichtig ist.
Sie hatten mir im Vorfeld geschrieben, dass Sie das Gespräch mit Bernhard Pörksen hier in dieser Sendung über Zuhören als Kernkompetenz vom Frühjahr interessiert hat. Warum?
Das ist genau richtig. Das hat mich interessiert und fasziniert, weil das Fragen sind, die ich mir in meiner täglichen Arbeit stelle. Wie können wir noch darauf aufbauen, dass das Zuhören, das Miteinanderreden, ohne gegenseitig in Gegenpositionen zu verkrusten, dass wir das wiederherstellen können. Ich denke, das haben wir als Gesellschaft in vielen Teilen verloren. Das sehen wir bei so Konflikten im Kosovo, in Afghanistan, im Kongo, dass sich die Leute nicht mehr zuhören und dass man als Instanz von außen dabei helfen kann und muss, dass sich diese Parteien wieder den Raum geben, um überhaupt miteinander umgehen zu können.
Also zuhören beziehungsweise die Bedingungen fürs Zuhören zu schaffen, das ist eine Bedingung für Konfliktmanagement.
Ja, auf jeden Fall. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Das klingt so lapidar dahingesagt, zuhören ist doch einfach, aber wir sehen das jeden Tag. Wir sehen, dass Leute in ihren Echo Chambers in ihren schalldichten Räumen sitzen und nur noch ihre eigene Perspektive immer wieder wiederholt bekommen und gar nicht mehr verstehen können, dass es Gemeinsamkeiten gibt, auch mit der in Anführungsstrichen anderen Seite. Wenn man im Kosovo sieht, dass die kosovo-serbische Minderheit fast überhaupt keine Berührungspunkte mehr hat mit den Kosovo-Albanern, weil es verschiedene Schulen gibt, weil es verschiedene Gemeinden gibt, verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, wo man sich einfach nicht mehr über den Weg läuft. Man hat keine gemeinsame Sprache mehr. Die meisten Leute unter 50 sprechen weder, also die eine Seite spricht nicht Albanisch, die andere nicht Serbisch. Und wenn dann kein Englisch da ist als gemeinsame Sprache, ja, wie will man dann überhaupt miteinander sprechen, geschweige denn zuhören? Und da diesen Raum zu schaffen, das ist auch ein großer Teil unseres Ansatzes und nach wie vor eine riesige Herausforderung.
Frau Taylor, Sie sind nun ausgebildete Juristin. Wollten Sie eigentlich schon immer in internationalen Friedenseinsätzen arbeiten oder sind Sie da so hineingeraten, wie das manchmal ist im Leben?
Das klingt vielleicht klischeehaftig, aber ich wollte das tatsächlich immer schon, hatte aber Schwierigkeiten für mich selber zu formulieren, was genau das denn bedeutet. Und vielleicht war es auch interessant zu wissen, ich hatte mir jetzt die Daten nochmal angeguckt, dass CIF, also die Entsendeorganisation für zivile Friedenskräfte, wurde im Jahr 2002 gegründet. Das war genau das Jahr, wo ich als Anwältin angefangen habe zu arbeiten. Und diese anfängliche Orientierungslosigkeit, diese Frage, na, was kann man denn da genau machen? Wie kann man sich engagieren? Hat sich bei mir dann tatsächlich auch in andere Richtungen gedreht, als ich über Organisationen wie das CIF und andere mehr darüber gelernt habe, wie man sich einsetzen kann.
Also Sie sind seit langem bei Friedenseinsätzen dabei. Einige Stationen haben Sie auch genannt und geschildert. Gibt es einen Schwerpunkt Ihrer Arbeit, der sich dann über die Jahre herausgeschält hat?
Ich habe in der Tat viele verschiedene Sachen gemacht und an vielen verschiedenen Orten. Aber ein roter Faden, der sich durch meine Jahrzehnte mittlerweile zieht, ist das, würde ich mal sagen, das Engagement für Frauen und Mädchen und daran zu arbeiten, für Frauen und Mädchen Gleichberechtigung zu schaffen, aber auch öffentlichen Raum, in denen sie sich entfalten können.
Öffentlichen Raum stelle ich mir in Afghanistan, beziehungsweise hätte ich mir in Afghanistan, als es noch möglich war, schwer vorstellen können.
Ja, das Afghanistan, da fängt bei mir immer ein bisschen das Herzbluten an, wenn man drüber nachdenkt, wie es jetzt aussieht. Das war aber tatsächlich immer schon sehr schwierig. Es gibt aber so wundervolle Beispiele davon, wie man diesen Raum schaffen kann. Ich habe zum Beispiel an Projekten gearbeitet, wo wir durch Frauenlaufgruppen versucht haben, genau diesen Wandel herbeizuführen. Und zwar, ja, hat man gesehen, wie sich das entwickelt hat. Es hat damit angefangen, dass Frauen zu uns kamen und gesagt haben, wir möchten auch laufen, wir möchten auch Sport machen, wir möchten auch rausgehen können. Und am Anfang wurden diese mutigen einzelnen Frauen beschimpft, bespuckt, mit Steinen beworfen und mussten morgens um 4 Uhr trainieren, weil es sonst einfach viel zu gefährlich war für sie. Und irgendwann kam dieser Wechsel und der kam von innen, das war das Spannende. Der kam von den Vätern, von den Brüdern, teilweise von den Männern dieser Frauen, die gesagt haben, hey, schaut mal, wir sind stolz darauf, was diese Frauen können und was sie uns zeigen. Das waren dann Polizisten, das waren Dorfälteste und Bürgermeister, die gesagt haben, wir möchten, dass unsere Mädchen in Frieden und unbehelligt trainieren können. Und auf einmal gab es Parks, die geschützt wurden. Es gab Marathonläufe, wo Dutzende und teilweise Hunderte von Mädchen gelaufen sind und eben präsent waren. Dass es auf einmal keine Ausnahme mehr war. Und vielleicht kann ich noch eine andere Anekdote erzählen, die ich finde, das richtig auf den Punkt bringt. Ich saß vor kurzer Zeit mit Freunden zusammen im Kosovo und wir haben über die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani gesprochen. Das ist schon die zweite weibliche Präsidentin im Kosovo, also sehr ungewöhnlich. Und der kleine Sohn meiner Freundin guckte seine Mutter an und sagte, Mami, können Jungs eigentlich auch Präsidentin werden? Und ich glaube, das ist genau dieser Perspektivenwechsel, auf den wir hinarbeiten.
Können Jungs eigentlich auch Präsidenten werden? Wir sehen jetzt gerade die Rückkehr des sogenannten starken Mannes in der Politik weltweit. Ist das eine Gefahr für Frauen, auch letztlich für das Ziel ihrer Arbeit?
Das ist eine geladene Frage. Ich persönlich empfinde das schon als Gefahr. Wir sehen auf jeden Fall ein Rückrudern von Frauenrechten. Wir sehen ein Rückrudern von vielem, wofür Frauen seit Jahrzehnten gekämpft haben. Und wenn man sich einfach mal die Zahlen anguckt, dann ist es einfach unmöglich zu sagen, dass 50% der Weltbevölkerung, mehr oder weniger, in vielen Teilen so diskriminiert werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Herausforderung und ich glaube für viele sehr starke Frauen so eine Art Weckruf zu sagen, wir müssen wieder, ich sag das auch in Anführungsstrichen, an die Front und wieder dafür kämpfen, dass diese Errungenschaften nicht verloren gehen.
Frau Taylor, ich habe nur noch eine Frage. Missionen wie die OSZE im Kosovo sind auf Jahre, manchmal Jahrzehnte, ja, im Kosovo seit 1999 angelegt, aber das Personal, das wechselt regelmäßig. Wohin geht's für Sie als nächstes oder wohin würden Sie gern als nächstes hier gehen?
Oh, das ist eine gute Frage, die ich auch häufig mit meinem Mann diskutiere. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, auch für Leute, die nicht in der Friedensarbeit arbeiten, wie wechselhaft es sein kann für Leute wie uns und wie unregelmäßig das Leben sein kann. Es ist schwer zu planen, man weiß nicht genau, wo möchte man irgendwann mal in Rente gehen oder wo sieht man sich, was macht man, wenn eine Krankheit dazwischen kommt. Und da ist es zum Beispiel toll, dass das CIF mittlerweile hinter Leuten wie uns steht und sagt, wir haben da ein bisschen Ruhe reingebracht in dieses unruhige Leben und ein bisschen Planungshorizont. Ich würde gerne noch ein paar Jahre weiter in Missionen bleiben, entweder bei der UN oder OSZE. Und irgendwann möchte ich auch gerne nach Deutschland zurückkommen.
Vielen Dank, Frau Taylor.
Danke, Frau Mattei.
Cornelia Taylor, die stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo, ist gerade als Peacekeeperin des Jahres ausgezeichnet worden. Das Gespräch mit ihr über ihre Arbeit und ihre Motivation führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns keine Störungsmeldungen vor. Stadtverkehr Berlin. Friedrichshain, Karl-Marx-Allee und Frankfurter Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen am Nachmittag wird ab 8 Uhr der Abschnitt zwischen Straße der Pariser Kommune und Gürtelstraße voll gesperrt. Gegen 9 Uhr wird die Sperrung bis zur Alexanderstraße verlängert. In Kreuzberg rund um den Blücherplatz gibt es wieder Straßenfest bis Dienstag früh umfangreiche Sperrungen. Westend, die Preußenallee, ist zwischen Marathon- und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend gesperrt. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und Bundesallee in Richtung Hohenzollerndamm wegen Schäden im U-Bahn-Tunnel gesperrt. Für die U3 fahren weiterhin Busse zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz. Bauarbeiten bei der S-Bahn Berlin. Bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio-App.
rbb24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. In München hat am Abend eine Frau in der Nähe der Theresienwiese zwei Menschen mit einem Messer angegriffen. Eine 25 Jahre alte Frau und ein 56 Jahre alter Mann wurden dabei leicht verletzt. Aus München Tobias Bönte.
Als Polizeibeamte die 30-jährige mutmaßliche Täterin kurze Zeit später stellten und festnehmen wollten, hantierte diese weiter mit dem Messer, woraufhin die Beamten auf die Frau schossen. Sie wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie schließlich verstarb. Die genauen Umstände der Schussabgabe durch die Polizeibeamten werden derzeit noch untersucht. Die Ermittlungen hierzu hat das Bayerische Landeskriminalamt übernommen.
Der Lärmaktionsplan für Berlin soll noch im Juni beschlossen werden. Das hat Verkehrs- und Umweltsenatorin Bonde in der rbb24-Abendschau angekündigt. Dabei hat sie auch Kritik zurückgewiesen, wonach der CDU-geführte Senat zurück zur autofreundlichen Stadt wolle. Man werde ganze Abschnitte zu Tempo-30-Zonen in der Nacht erklären. Da könne man nicht von autofreundlich sprechen, so die Senatorin. Bundesinnenminister Dobrindt will die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten, sogenannten Tasern, ausstatten. Der CSU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er werde noch in diesem Jahr die rechtlichen Rahmenbedingungen auf den Weg bringen. Der Einsatz des Tasers sei ein geeignetes Mittel, um auf die gestiegene Bedrohung der Polizei im öffentlichen Raum zu reagieren, so Dobrindt. In Italien sind heute und morgen mehr als 51 Millionen Wahlberechtigte zu einer Volksabstimmung über verschiedene Gesetze aufgerufen. Dabei geht es um Themen im Arbeitsrecht und die Einwanderung. Aus Rom, Anna Giordano.
Bei dem Referendum geht es etwa um die Frage, ob Einwanderer aus Nicht-EU-Staaten die italienische Staatsbürgerschaft bereits nach 5 statt wie jetzt nach 10 Jahren erhalten sollen, ob Arbeitnehmerrechte gestärkt werden oder ob Unternehmen umfassender bei Arbeitsunfällen haften sollen. Damit der Volksentscheid gültig ist, muss ein Quorum erreicht werden. Mehr als 50% der Stimmberechtigten müssen teilgenommen haben. Daran sind in Italien bereits viele Volksentscheide gescheitert.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft heute in der Nations League im Spiel um Platz 3 auf Frankreich. Die Begegnung beginnt um 15 Uhr. Sollte es nach 90 Minuten keinen Sieger geben, geht es direkt ins Elfmeterschießen. Das Endspiel in der Nations League bestreiten um 21 Uhr Spanien und Portugal. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sehr wechselhaft mit vielen Wolken. Ab dem Mittag verbreitet Schauer und Gewitter, maximal 17 bis 21 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 12 und in Lüppen im Spreewald 13 Grad. Es weht böiger Wind aus Südwest. Morgen Pfingstmontag dicht bewölkt mit leichtem Regen, der später zunimmt. Selten sonnig bei nur noch 16 bis 19 Grad. Die Zeit 7.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs, heute in verschiedenen Ländern. Aber alles dabei dreht sich um Handwerk, das man auf Reisen kennenlernen kann. Mein Name ist Tina Witte. Unser erstes Ziel ist Marokko. Jedes Jahr im Mai werden im Südosten des Landes tausende Tonnen duftender Blütenblätter und Knospen der Rosen gepflückt und anschließend zu Rosenwasser verarbeitet oder auch Rosenölessenz, einem kostbaren Grundstoff der kosmetischen Industrie. Nicht nur beim jährlichen Rosenfest, einer Attraktion für Touristen aus dem In- und Ausland, dreht sich in der Region alles um die Rosen. Unser Korrespondent Stefan Ehlert hat sich das angesehen.
Früh am Morgen in Marokkos Tal der Rosen, südöstlich vom Hohen Atlas. Am Fuß schneebedeckter Berge plätschern Bäche durch das kühle Tal. Nicht nur der Weizen steht gut dieses Jahr, auch die pink blühenden Damaszenerrosen tragen schwer an duftenden Blüten. Denn ausnahmsweise gab es dieses Jahr ausreichend Regen. Mit ihrem Mann Mohammed schreitet Keltuma Azerval ihre Rosenhecken ab und zupft mit bloßen Händen Blütenblätter und Knospen ab. Von Sonnenaufgang bis Mittag. Bares Geld sei das.
Die offenen Blüten verkaufen wir sofort an einen Mittelsmann. Die Knospen trocknen wir zu Hause und verkaufen sie später.
In diesem Jahr sei die Ernte hervorragend, sagt die Bäuerin. Mehr als 2 Euro bekomme sie pro Kilo Blütenblätter. Jeden zweiten Tag ernte sie zwischen 20 und 30 Kilo davon. Einen Monat lang dauere die Ernte. Keltuma Azerval arbeitet wie viele Kleinbäuerinnen auf eigene Rechnung. Die Rosen gehören ihrer Familie. Viele Frauen haben sogar eigene Kooperativen zur Weiterverarbeitung gegründet. Ortswechsel. Auf dem Rosenhof der Familie Sophie arbeiten Tagelöhnerinnen. Etwa 60 Frauen auf 10 Hektar Land. Morgens früh singen sie, vielleicht auch um sich aufzuwärmen. Die Arbeit sei hart, sagt Pflückerin Naima Sahir und zeigt ihre zerkratzten Handgelenke. Seit 4 Jahren hilft sie bei der Ernte aus.
Ich bin froh, jedes Jahr dabei zu sein. Wenn du nicht arbeitest, hast du nichts zu essen. Aber die Hände und der Rücken tun mir weh.
Die Frauen auf Sophies Plantage werden nach Ernteleistung bezahlt. Je Kilo Rosenblüten erhalten sie umgerechnet 40 Cent und kommen so auf etwa 10 Euro Tageslohn. Hakim Sophie ist der Agrarwirt des Familienbetriebs. Schnelligkeit sei bei der Ernte ein wichtiger Faktor, sagt er, denn in der prallen Sonne verlieren die Blütenblätter sehr schnell an ihrer Substanz, den ätherischen Ölen.
Letztes Jahr herrschte Dürre, das Wetter war wirklich ein Problem, denn dann kam der Hagel und traf auf die durch die Dürre geschwächten Rosen.
Statt der 40 Tonnen, die er dieses Jahr erwartet, konnte Hakim Sophie letztes Jahr nur 30 Tonnen Blütenblätter in die eigene Destillerie liefern. Er musste welche auf dem freien Markt zukaufen, um genügend Rosenwasser, Seifencremes und Essenz für seine Kunden herzustellen. Und 2024 war nur eines von 7 Dürrejahren in Folge. Die Produzenten arbeiten mit Tröpfchenbewässerung und weiten die Flächen aus, um trotz Dürre die Erträge zu halten. Doch der Klimawandel, sagt Hakim Sophie, mache ihm große Sorgen. Er bereite sich auf Alternativen zur Rosenblütenproduktion vor.
Wir haben viele Ideen, an denen wir arbeiten. Ich habe 15 Hektar Land in den Bergen gepachtet. Wir wollen Weintrauben für den Verzehr anbauen. Wir wollen Safran herstellen. Wir wollen es mit Stielrosen versuchen, die oft als Geschenk überreicht werden. All das, damit wir unsere Arbeiterinnen und Arbeiter weiter beschäftigen können.
Hakim Sophie zeigt uns Tanks und Destillationsapparate im eigenen Betrieb. Es herrscht eine Bullenhitze. Bei 50 Grad werden die Blütenblätter ein paar Stunden in Wasser eingeweicht. Dieses Wasser wird dann destilliert. Die Firma Sophie ist nur eine von etwa 20 Rosenwasserfabriken im Tal der Rosen. 80% ihrer Produkte gehen nach Frankreich, darunter auch die kostbare Rosenölessenz. Zum Preis von 20.000 Euro pro Liter, ein Rohstoff der Parfümindustrie. Für einen Liter davon müssen 5 Tonnen Blütenblätter verarbeitet werden, ein immenser Aufwand. Kelat Nguna heißt die wichtigste Stadt im Tal der Rosen. Zum 60. Mal richtet sie in diesem Jahr ihr Rosenfest aus. Eine Messe rund um alles, was sich aus Rosenblüten herstellen lässt. Sogar der Agrarminister aus der Hauptstadt Rabat ist angereist. Das Fest sei eine wichtige Werbeveranstaltung für Marokkos einzigartige Rosenblütenproduktion, sagt der Chef der regionalen Agrarhandelskammer, Roua Bouchrif. Eine Zukunft ohne Rosen im Tal der Rosen sei für ihn nicht vorstellbar, trotz Klimawandel.
Sie wissen, die besten Parfüms in Paris werden auf der Basis von Rosen aus Kelat Nguna hergestellt.
Statt der nur 18.000 Einwohner bevölkern zum Rosenfest eher 60.000 Menschen den ansonsten so verschlafenen Ort Kelat Nguna. Zu den zahllosen Touristen aus aller Welt zählt auch ein junger Belgier, den seine rosenliebende Freundin ins Festzelt gelockt hat. Was ihm besonders gefällt:
Die Leute sind sehr stolz auf ihre Produkte. Und nicht nur, weil sie etwas verkaufen wollen, sondern weil sie wirklich damit zufrieden sind.
Rosenblüten aus Marokkos Tal der Rosen. Sie sind der Stolz eines ganzen Landes. Und in diesem regenreichen Jahr steht den Produzenten zum ersten Mal seit langem eine Rekordernte bevor.
Das Lautenbauen hat in Marokko eine lange Tradition. Die dickbauchige Kurzhalsgitarre mit dem besonderen Klang ist nicht nur in Nordafrika beliebt. Aber so ein Instrument ist teuer und die Herstellung dauert mindestens einen Monat. Wie anderen traditionellen Handwerkskünsten in Marokko droht auch dem Lautenbau das Verschwinden. Stefan Ehlert war in einer Werkstatt in Marrakesch, in der auch eine Frau arbeitet.
In seiner kleinen Werkstatt in Marrakesch schleift Buchta Edouani eine Holzlamelle. Es ist eine von vielen, die am Ende gebogen und dann den Resonanzkörper der fertigen Laute bilden werden. Der Meister ist heute 54 Jahre alt und baut seit seinem 12. Lebensjahr diese klassischen arabischen Zupfinstrumente, auf Französisch Lüt genannt, auf Arabisch Oud. Kennzeichen: großer Bauch, kurzer, abgeknickter Hals. Sie seien gefragt weltweit, dennoch mache er sich Sorgen.
Der Beruf ist vom Aussterben bedroht, weil die nachfolgende Generation fehlt. Die Leute haben keine Geduld mehr. Die Auszubildenden, die kommen, sind zu ungeduldig. Aber die Laute hat eine Seele. Man braucht sehr viel Geduld, um so ein Instrument zu bauen.
Nur noch etwa 30 Lautenbauer gäbe es heute in Marokko, die meisten seien alt, hat die UN-Kulturorganisation UNESCO herausgefunden. Manche Metiers wiesen sogar nur noch einen einzigen Vertreter auf. Zeit zum Handeln, fand UNESCO-Landesdirektor Eric Fault.
Es ist völlig klar, wenn wir nichts dagegen unternehmen, dann gibt es in 10 oder 20 Jahren keinen einzigen Handwerker mehr in diesen Berufszweigen.
Die UNESCO in Marokko startete gemeinsam mit Marokkos Ministerium für Tourismus und Kunsthandwerk ein Rettungsprogramm. Davon hörte die heute 30-jährige Huda Khairat und bewarb sich bei Buchta Edouani um die 9 Monate dauernde Ausbildung zur Lautenbauerin. Erst hatte sie Betriebswirtschaft studiert, dann beschäftigte sie sich mit Kunsttischlerei. Lauten zu bauen sei ihre Leidenschaft geworden.
Il faut aimer ce qu'on fait.
Man muss das, was man tut, lieben, damit man erlebt, was wir als Flow-Erfahrung bezeichnen. Das ist, wenn man nicht spürt, wie die Zeit verstreicht. Man arbeitet, arbeitet, arbeitet und merkt gar nicht, dass es schon so spät ist.
Entspannt sitzt Huda Khairat auf einem Hocker, mitten in Meister Edouanis nach Holz duftender Werkstatt. Sie probiert eine fertige Laute aus. Jeder kleine Fehler, jeder Riss und jede Unebenheit seien hörbar. Um jeden Preis sei Perfektion gefragt, habe sie gelernt. Die Ausbildung sei ihr nicht immer leicht gefallen, selbst Tränen seien geflossen.
Ich habe einmal geweint, als ich die Lamellen für den Bauch der Laute in ihre Form gebogen habe. Du kannst mehr als 3 oder 4 Stunden damit zubringen, sie aufzureihen. Als dann eine der Lamellen brach, habe ich geweint.
Denn dann musste sie von vorn anfangen. Zum Preis von umgerechnet 800 bis 1500 Euro sind die Lauten nicht für jedermann in Marokko erschwinglich. Eine zu bauen dauere mindestens einen Monat, sagt Meister Edouani. Huda Khairat setzt jedoch anders als der Meister nicht nur auf klassisches Handwerk, sondern auch auf ihren Computer.
Man kann ihn benutzen, um technische Zeichnungen zu machen und auch um 3D-Modelle zu erstellen. Es hilft, Kosten und Arbeitszeit zu verringern. Es würde mir auch helfen, Produkte genauer den Vorgaben der Kunden gemäß zuzuschneiden.
Denn nicht jede Laute sei gleich. Die junge Frau will sich auch nicht auf die Herstellung von Musikinstrumenten beschränken, sondern möglichst in einer Kooperative mit anderen jungen Handwerkern eine ganze Produktpalette entwickeln und den Beruf modernisieren. Die Bewahrung des kulturellen Erbes und eines traditionellen Handwerks, sagt auch UNESCO-Landesdirektor Fault, bedeutet nicht, dass alles so bleiben müsse wie zuvor.
Es sind traditionelle Berufe, aber es sind lebendige Berufe, die dazu bestimmt sind, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, die Art und Weise, wie man dieses oder jenes vor 100 Jahren gemacht hat, kann sich der modernen Welt anpassen und gleichzeitig den Traditionen treu bleiben.
Huda Khairat glaubt, dass sie als einzige Frau unter den Lautenbauern eine besondere Verantwortung trage. Sie will auch andere Frauen für ihren Beruf gewinnen und sie will beweisen, dass ihr Handwerk eben keine Männerdomäne ist. Sie sei überzeugt davon, dass Frauen in Marokko überall Erfolg haben könnten.
Wir haben marokkanische Pilotinnen, die verheiratet sind. Wir haben marokkanische Frauen in allen Bereichen, die ein Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben herstellen können. Das kriege ich auch hin, hoffe ich.
Meister Buchter Edouani ist jedenfalls zufrieden mit Huda Khairat als Nachwuchskraft. Aber dass er sich als Lautenbauer jemals zur Ruhe setzen könne, das glaube er trotzdem nicht. In seinem Beruf gebe es keinen Ruhestand. Er jedenfalls wisse nicht, ob und wann er in Rente gehen werde.
Mexiko ist bekannt für sein vielfältiges Kunsthandwerk, das es im ganzen Land auf vielen Märkten zu kaufen gibt. Egal ob handgewebte Teppiche, bestickte Blusen und Hemden, Keramik oder holzgeschnitzte, bunt bemalte Tiere, alles in Handarbeit hergestellt. Besonders viel Kunsthandwerk gibt es rund um die südmexikanische Stadt Oaxaca. Anna Hanke war in einem Dorf, dessen Bewohner sich auf die Herstellung der bunten Tiere und Fabelwesen spezialisiert haben.
San Martín del Cajete, etwas außerhalb der Stadt Oaxaca gelegen, hat keine 2000 Einwohner, dafür unzählige Werkstätten. Ein Taller, wie die kleinen Betriebe heißen, reiht sich an den nächsten. Alle Briches werden an jeder Hauswand angepriesen. Unter dieser Bezeichnung sind die bunten Holztiere bekannt geworden. Daneben der Name und ein kleiner oder etwas größerer Verkaufsraum, voll mit Fabelwesen und Tieren, alle bunt bemalt mit traditionellen Mustern. Mitten im Ort ist der Taller von Jacobo und Maria Angeles. Es ist der größte und wohl auch berühmteste Betrieb hier.
100% dessen, was wir machen, ist Handarbeit. Die Vorstellungskraft ist wunderbar, aber erst wenn du sie mit deinen Händen in ein Objekt umsetzt, entstehen Skulpturen, die so schön sind wie diese Alebrijes. Für mich ist der Tastsinn unglaublich wichtig. Ab dem Moment, ab dem du schleifst und malst, fühlst du die Beschaffenheit deines Objektes.
Jacobo Angeles hat 1994 zusammen mit seiner Frau die Werkstatt gegründet. Für ihre sehr fein gearbeiteten und bemalten Tiere können sie ein Vielfaches der meisten anderen Talleres hier verlangen. Stücke von ihnen sind auf internationalen Ausstellungen zu sehen. Beide stammen aus San Martín und der Tradition dieses Handwerks.
Wir arbeiten hier mit dem Wort Gelaguetza, was in der Sprache der Zapoteken bedeutet, das zu lehren, was du kannst. In diesem Dorf wurden die Masken, die Figuren hergestellt und wir geben das an unsere Kinder weiter, damit sie von klein auf schnitzen, malen und schleifen lernen.
Sowohl die Masken als auch die Tierfiguren haben ihren Ursprung in der indigenen Kultur der Zapoteken. Die Masken, die oft den Teufel darstellen, spielen im Karneval eine große Rolle. Die Tiere, auch Tonas genannt, sollen die Menschen beschützen. Der Begriff Alebrijes stammt allerdings aus den 30er Jahren und wurde von dem Künstler Pedro Linares in Mexiko-Stadt geprägt. Er fing damit an, vor allem aus Pappmaché Fantasiewesen zu schaffen. Eine Idee, die rund um Oaxaca gerne übernommen wurde, allerdings in Holz. Liliana Leon führt einmal über den großen Hof der offenen Werkstatt und erklärt den Herstellungsprozess. Sie ist eine der rund 220 Angestellten hier. Die Tiere und Alebrijes werden vor allem aus dem Copalbaum gemacht, der in der Region wächst und sehr weiches Holz hat. Die Bäume müssen 25 bis 30 Jahre alt sein, damit ihr Durchmesser ausreicht, um größere Stücke daraus machen zu können. Das Holz wird geschnitzt, solange es noch ganz frisch und weich ist. Danach wird es, je nach Größe der Arbeit, mehrere Wochen bis Monate getrocknet und desinfiziert. Risse werden gefüllt. Einige der Objekte werden auch mit echtem Gold bemalt. In einem kleinen Raum bereiten zwei junge Mitarbeiter die Stücke dafür vor. Patty Cruz ist schon seit Tagen mit ihrer lebensgroßen Taube beschäftigt.
Erst tragen wir zwei Schichten eines Klebemittels auf, das aus den Haaren von Hasenschwänzen gemacht wird. Danach kommt die Grundierung, spanisches Weiß kombiniert mit dem Klebemittel. 20 bis 25 Anstriche, dann wird es fein geschliffen. Darauf kommt ein Pigment aus getrockneten Blumen und dann trage ich mit ein wenig Wasser das Gold auf.
Wer nicht mit Gold malt, sitzt in einer großen zum Hof hin offenen Werkstatt. Ein gutes Dutzend junger Männer und Frauen bemalen hier Tonas und Alebrijes in verschiedenen Größen. Miguel Ángel Padilla hat einen großen Tintenfisch vor sich.
Die Farben, das Design stammen von mir. Ich ordne die Symbole so an, dass sie so gut wie möglich zur Geltung kommen. Ich suche die Kombination der Farben aus.
1 bis 3 Jahre brauchen sie im Taller Jacobo y María Ángeles, um ihre Kunsthandwerker auszubilden. Maria musste erst durchsetzen, dass auch ihr Name auf die Tiere kommt.
Ich bin vor 30 Jahren mit Jacobo zusammengekommen. Damals signierten nur die Gebrüder Ángeles und danach nur noch Jacobo Ángeles. Mit der Zeit hat uns eine amerikanische Freundin gesagt, warum signierst du nicht? Warum erscheint dein Name dann nicht, wenn du viele der Malereien machst? Wir waren so etwas nicht gewöhnt, aber sie meinte, nein, dein Name muss auf jedem einzelnen der Stücke erscheinen.
Für sie dient das Kunsthandwerk, die Artesanías aus der Region Oaxaca, dazu, die Menschen stolz auf ihre Herkunft zu machen.
Was sie machen, ihre Kunst, ihre Artesanía, ist das, was sie identifiziert. Es gab eine Zeit, als ich klein war, da haben wir uns geschämt, dass wir Zapoteken oder Indígenas waren. Wir wurden diskriminiert und waren auch nicht stolz darauf zu sagen, ah, ich bin Zapoteco. Jetzt sagen viele Menschen, ah, unsere Kunst hat zapotekischen Ursprung. Aber früher gab es das nicht.
Und ihr Mann Jacobo ergänzt, viele junge Menschen würden in dem Taller arbeiten, weil für sie damit auch die Hoffnung verbunden sei, in der Region bleiben zu können und nicht in die USA emigrieren zu müssen.
Klein, schwarz, grün und absolut im Trend. Das sind die Puy-Linsen aus Frankreich. Die regionale Herkunft der Luxuslinse ist geschützt, so wie Champagner. Aber was macht sie so besonders? Friederike Hofmann war dort unterwegs, wo die Linsen wachsen. Die Gegend liegt knapp 2 Stunden südwestlich von Lyon.
Die Rüttelmaschine läuft auf Hochtouren. Tausende schwarz-grüne Linsen hüpfen auf einem riesigen, sich schnell hin und her bewegenden Tablett in die Höhe, wie in die Luft springende Flöhe. Geschäftsführer Antoine Wassner überwacht, ob alles funktioniert.
In dieser Etappe bringen wir die Linsen zum Tanzen. Das ist entscheidend, da wir so die Steinchen aussortieren, die bei der Ernte mit dabei sind, und die leeren Hülsen entfernen.
In der großen Halle der Firma Sabareau stehen unterschiedliche Maschinen, die mit großen Röhren verbunden sind. Darin werden die Linsen automatisch gereinigt, sortiert und verlesen.
Die Linsen brauchen etwa 3 Stunden, weil sie unterschiedliche Stufen durchlaufen. Und wenn etwas noch nicht in Ordnung ist, durchlaufen sie das nochmal.
Die Firma Sabareau verarbeitet die berühmten grünen Puy-Linsen. Mehr als 1000 Tonnen im Jahr. Über ein Förderband werden größere Säcke zum Verpacken transportiert.
Die Nachfrage steigt auch, weil Linsen für viele eine vegetarische Alternative zu Fleisch sind. Und gerade die Puy-Linse ist da total begehrt.
In der Gegend um Puy-en-Velay in der Auvergne, 2 Stunden südwestlich von Lyon, dreht sich alles um die Linse. Die Puy-Linsen wachsen hier ohne Dünger, ohne Bewässerung, ausschließlich in 87 Gemeinden in dieser Region. Robert Chauvier ist einer der 600 Produzenten, die die besondere Linse anpflanzen.
Von 10 Paketen, die in Frankreich verkauft werden, kommt nur eines von hier. Das ist ein Nischenprodukt. Und weil es so selten ist, ist der Preis auch höher.
Chauvier hat 3 Freunde eingeladen. Sie alle ziehen fußlange dunkelgrüne Roben an, darüber ein hellgrünes Cape. Auf dem Kopf tragen sie grüne Hüte in Linsenform. Es erinnert etwas an einen Fantasyfilm. Sie alle sind Mitglieder der Bruderschaft der grünen Puy-Linsen und reisen in ihren Roben auf Messen oder Veranstaltungen, um ihre besondere Linse bekannt zu machen.
Unsere Linsen haben eine feine Schale, einen vornehmen und delikaten Geschmack. Und das hat mit der Umgebung hier zu tun, dem Mikroklima und dem vulkanischen Boden.
Wenn Sie Ihre schwarz-grünen, rund 2 Millimeter großen Linsen auf einen Teller schütten, ist den Mitgliedern der Bruderschaft der Stolz anzusehen. Ihre Linsen werden inzwischen in 70 Länder exportiert. Doch die Nachfrage ist größer als das, was Sie hier in der Gegend herstellen können. Die Anbaufläche ist begrenzt. Und das Klima verändert sich.
Die Witterung ist hart zu uns. Es war viel zu feucht. Die Linsen brauchen ordentlich Sonne. So gehen die Ernten stark zurück.
Chauvier erzählt, dass man die Puy-Linsen früher Kaviar der Armen genannt hat. Davon sind sie heute weit entfernt. Inzwischen ist die Puy-Linse selbst in der Spitzenküche angekommen.
Wir bleiben in Frankreich. Südlich von Lyon liegt das Städtchen Romans-sur-Isère. Dort lebt einer der wenigen Fächermacher weltweit. Unsere Frankreich-Korrespondentin Julia Borota hat ihn in seinem Atelier besucht.
Man braucht ein Schneidbrett, ein großes und ein kleines Teppichmesser, Karton, Papier, die Hände und ein bisschen Grips. Frédéric Gay hat Platz geschaffen auf dem großen Holztisch in seiner Werkstatt. Seine tätowierten Hände, auf denen sich fächerförmige Ornamente ranken, arbeiten schnell und präzise. Er legt die Ecken des halbrund zugeschnittenen Papiers aufeinander und faltet das Blatt genau in der Mitte. Wir falten das Fächerblatt nicht von links nach rechts oder von rechts nach links. Nein, die Faltung geht immer von der Mitte aus.
Seit
25 Jahren kreiert Frédéric Fächer. Gelernt hat er bei einer der letzten Meisterinnen dieser Kunst, der Éventailliste, der Fächermacherin Anne Auger in Paris. In ihren Laden, daran erinnert sich Fred noch genau, kam einmal Modedesigner Jean-Paul Gaultier.
Un jour, Gaultier est venu à l'atelier pour commander une pièce à façon.
Er war tatsächlich persönlich da, um eine Auftragsarbeit zu bestellen. Ich habe alle möglichen Modelle hervorgeholt mit Materialien, von denen ich glaubte, dass sie Gaultier interessieren könnten. Letztlich ist er dann 2 Stunden lang geblieben und hat 17 Fächer bestellt und ein Drittel seiner Modenschau dem Thema Fächer gewidmet.
Il a restructuré un tiers de son défilé sur le thème de l'éventail.
Frédéric ist alles in einem. Handwerker und Tüftler, Kunsthistoriker und Ikonograf, Restaurator und Künstler. Frédéric war in Ägypten, hat sich dort inspirieren lassen und gezeichnet. Auch das Blatt, das jetzt vor ihm liegt. 2 Gesichter mit ägyptisch anmutendem Kopfschmuck, die sich aneinander schmiegen. Ich schaue oft in alten Druckereien, ob sie Papier haben, das sie nicht mehr verwenden. Das hier ist das Papier, aus dem früher Geldscheine hergestellt wurden. Es ist reißfest und dennoch dünn, sehr strapazierfähig. Nun zückt Frédéric 2 wie Ziehharmonikas gefaltete Kartons. Sie dienen als Faltschablonen. Eine sogenannte männliche und eine weibliche Schablone, die genau ineinander passen. Das fertig bemalte Papier wird nun auf Vorder- und Rückseite mit den Schablonen bedeckt. Frédéric beginnt mit fast ruckartigen Bewegungen der Finger, das Blatt in die Schablonen zu ziehen.
Et là, le geste est assez simple.
Der Handgriff ist eigentlich ziemlich einfach. Schön aufpassen, dass alles gut aufeinander liegt und dann schiebt man mit dem Daumen und holt mit dem Zeigefinger ran. Bis das bemalte Papier gefächert in der Schablone sitzt. So wird das Material beim Falten nicht beschädigt. Frédéric zupft das gefaltete Papier vorsichtig aus der Schablone und streicht die Falten noch einmal mit dem Daumennagel nach. Die Fächergestelle bestellt Frédéric in Spanien. Danach bearbeitet er sie nach seinem Geschmack. Seine Ladenwerkstatt ist über und über mit Fächern dekoriert. Frédéric bahnt sich seinen Weg an die kleine Werkbank direkt am Schaufenster.
Là maintenant, on va pouvoir attaquer le montage.
Jetzt geht es an die Montage.
C'est-à-dire qu'on va venir.
Wir kleben die erste Falte auf den hinteren Deckstab und jetzt folgen die übrigen schmaleren Stäbe. Den Kleber immer schön dünn aufpinseln, den Stab mittig auf die Falte kleben, dann den nächsten Stab einpinseln.
Bien au centre et couvrir. Et ainsi de suite jusqu'au bout.
Höchste Konzentration und Präzision. Zum Schluss klopft Frédéric noch den Messingdorn, der die Fächerstäbe unten zusammenhält, mit einem blumenförmigen Messingplättchen fest. Dann erst mal raus vor den Laden, in die Sonne. Durchatmen, den Blick schweifen lassen, die Augen entspannen. Lockmittel der Engel steht in silbernen Buchstaben über Frédérics Laden. Er hat Pläne.
On se nourrit en fait de toute la mécanique et de toute l'histoire de l'objet.
Wir zehren zwar von dem Savoir-faire unserer Vorgänger, aber wir müssen auch neue Materialien aufgreifen, um den Fächer weiterzuentwickeln. Das alles ist so viel mehr als ein Flamenco-Folklore-Gegenstand.
Ça va bien plus loin que l'objet folklorique espagnol.
Frédéric ist sich sicher, der Fächer hat eine Zukunft. Als Kunstobjekt, als extravagantes Accessoire und einfach, weil es auch hierzulande im Sommer mittlerweile unerträglich heiß wird.
Das war unterwegs. Wenn Sie etwas verpasst haben, können Sie die Sendung auch in der ARD Audiothek nachhören. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns keine Störungsmeldungen vor. Stadtverkehr Berlin. Friedrichshain, Karl-Marx- und Frankfurter Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen am Nachmittag wird es ab 8 Uhr, also jetzt gleich, wird der Abschnitt zwischen Straße der Pariser Kommune und Gürtelstraße voll gesperrt. Gegen 9 Uhr wird die Sperrung bis zur Alexanderstraße verlängert. In Kreuzberg gibt es Sperrungen rund um den Blücherplatz wegen des Straßenfestes. Westend, die Preußenallee, ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend gesperrt. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und Bundesallee Richtung Hohenzollerndamm gesperrt. Für die U3 fahren weiterhin Busse zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. In München hat am Abend eine Frau in der Nähe der Theresienwiese zwei Menschen mit einem Messer angegriffen und sie leicht verletzt. Die 30-jährige Angreiferin wurde kurze Zeit später von der Polizei niedergeschossen. Sie starb nach einer Notoperation im Krankenhaus. Bei den Verletzten soll es sich um einen 56 Jahre alten Mann und eine 25 Jahre alte Frau handeln. Das Motiv der Angreiferin ist noch unklar. Der Lärmaktionsplan für Berlin soll noch im Juni beschlossen werden. Das hat Verkehrs- und Umweltsenatorin Bonde in der RBB 24 Abendschau angekündigt. Dabei hat sie auch Kritik zurückgewiesen, wonach der CDU-geführte Senat zurück zur autofreundlichen Stadt wolle.
Es werden jetzt ganze Abschnitte zu Tempo-30-Zonen in der Nacht durch mein Haus eingebracht, also durch ein CDU-geführtes Haus eingebracht. Da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass das autofreundlich ist.
Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU. Der Polizeibeauftragte des Bundes Grötsch fordert bei der Zurückweisung von Asylsuchenden mehr Rechtssicherheit. Es sei Aufgabe von Innenminister Dobrindt, neben einer klaren Weisungslage auch für eine klare Rechtslage zu sorgen, sagte er der Rheinischen Post. Ronald Lessig.
Das Berliner Verwaltungsgericht hatte die Zurückweisung von drei Somaliern als rechtswidrig eingestuft und argumentiert, es müsse erst geklärt werden, welcher EU-Staat für den Asylantrag zuständig sei. Dobrindt will eine Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs erwirken und bis dahin Asylsuchende weiter zurückweisen. Die Hilfsorganisation Pro Asyl spricht von Rechtsbruch.
In Berlin-Lichtenberg ist am Abend ein 66-jähriger Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll er von einem 40-jährigen Mann vor einem Supermarkt attackiert worden sein. Polizisten konnten den Tatverdächtigen wenig später in der Nähe festnehmen. Das Opfer wurde notoperiert. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Der Berliner Karneval der Kulturen erreicht heute Nachmittag mit dem traditionellen Umzug seinen Höhepunkt. Zum ersten Mal befindet sich die Strecke nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain. Grund sind Bauarbeiten. Fast 70 Gruppen mit rund 4000 Akteurinnen und Akteuren sind laut Veranstalter in diesem Jahr dabei. An der Strecke werden etwa 650.000 Menschen erwartet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb.